Glaube am Montag, ein Thema so alt wie die Bibel. Das ist das Motto des heutigen Gottesdienstes. Glaube am Montag hat uns das letzte halbe Jahr sehr intensiv beschäftigt. Es wird auch immer wieder noch im kommenden halben Jahr Thema sein. Und wir werden uns weiter mit diesem Begriff Glaube am Montag und was für uns im Alltag relevant ist, in unserer Beziehung zu Jesus Christus, beschäftigen. Heute Glaube am Montag. Ein Thema so alt wie die Bibel. Ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst recht herzlich. Ich freue mich, dass doch so viele noch da sind oder schon wieder da sind aus dem verdienten Urlaub. Und ich möchte Sie begrüßen, indem ich zwei Verse vorlese. Der erste Vers, den kennen Sie vielleicht, wenn Sie gestern die Losung gelesen haben. Ist ja manchmal ganz gut, wenn man das dann nochmal so rekapitulieren kann. Und das machen wir jetzt heute Morgen. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Aus Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und der Wochenspruch, der sich auch auf den Predigttext ein Stück weit bezieht, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Epheser 5, 8 bis 9. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Predigen wird heute Thomas Körner. Ich glaube, ich brauche ihn jetzt nicht vorstellen und das obligatorische Interview, das brauchen wir jetzt auch nicht. Die meisten von euch kennen Thomas Körner. Er wird heute predigen. Der Predigttext ist abgedruckt. Ich werde ihn nachher auch noch mal lesen. Arne Völkel predigt heute in Holzwickede und Rolf Zurrus hat Urlaub. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit Ihnen beten. Ich bitte Sie, aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir die Chance haben, uns hier zu treffen, dass wir gemeinsam vor dir stehen können, dass wir auf dein Wort hören können, dass wir das in Freiheit tun können, ohne Verfolgung. Und ich danke dir, dass dein Wort aktuell ist. Die Bibel, die vor 2000 Jahren entstanden ist, dass das Wort immer noch aktuell ist für unseren Alltagsglauben, für Glaube am Montag. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns öffnest, dass du unsere Herzen aufschließt und dass du zu uns sprichst. Amen. Wir wollen jetzt das erste Lied singen. Vielleicht war ich da etwas optimistisch. Wir singen »Hell strahlt die Sonne«.
wenn ich ihn nicht seh, wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten geh.
Als ich den Predigttext das erste Mal gelesen habe, das werden wir gleich gemeinsam tun, kamen mir so zwei Begebenheiten in den Sinn, und zwar aus meinem eigenen Leben, die sicher auch was mit Glaube am Montag zu tun haben. Das erste: mein Sohn ist 10 Jahre alt und er ist ein großer Herr der Ringe-Fan. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Herr der Ringe kennt. Ist im Grunde ja auch eine, naja, man kann schon sagen, ein christliches Motiv, was sich dahinter versteckt. Trotzdem ist die Ausgestaltung doch so ein bisschen, naja, bisschen brutal vielleicht manchmal. Auf jeden Fall findet er Herr der Ringe ganz toll und er liest auch die Bücher. Aber diese Filme, die da vor einigen Jahren rausgekommen sind, sind erst frei ab 12 Jahre. Das heißt, wir als seine Eltern haben ihm gesagt, du, dann musst du halt noch ein bisschen warten, bis du 12 Jahre alt bist, bevor du die Filme gucken kannst. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir der Meinung sind, dass die Bilder, die da gezeigt werden, für ihn, für seine weitere Entwicklung nicht unbedingt vorteilhaft wären. Ein anderes Beispiel. Ich habe so im März ca. 8 Kilo abgenommen. Das Problem ist nur, um diese 8 Kilo zu halten, muss man ein Stück weit seine Ernährung dann auch umstellen. Also es wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und jetzt haben wir ja bei uns in der Firma eine ganz hervorragende Kantine. Da gibt es also immer sehr leckere Sachen, ist auch sehr preiswert. Aber die Herausforderung für mich ist im Grunde dann an Pommes mit Schnitzel vorbeizugehen zu Salzkartoffeln mit gedünstetem Fisch. Das ist also so das Spannungsfeld, in dem ich mich dann persönlich bewege und befinde, wo ich dann denke, okay, da musst du dann eine Entscheidung treffen. Zwei Beispiele, die ich mit diesem Text im ersten Moment assoziiert habe. Der eine mag sie nicht ganz nachvollziehen können, der andere wird aber sicherlich in ähnlicher Richtung irgendwelche Punkte finden, die für ihn bezüglich dieses Textes relevant sind. Ich bin auch gespannt, was du aus diesem Text machst, Thomas. Vielleicht kannst du da ja anknüpfen. Ich lese den Text, er ist ausgedruckt auch auf dem Gottesdienstmanuskript und steht in 1. Korinther 6. Ich lese die Verse 9 bis 14, lasse dann 15 bis 17 aus und lese weiter 18 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Wollüstlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Aber Gott wird sowohl diesen als jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken und durch seine Macht. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir singen ein gemeinsames Lied und sammeln dabei die Kollekte ein.
Ich saß zwar ganz vorne, sozusagen mit dem Rücken zu euch allen, aber irgendwie im Nacken habe ich was gespürt, so nach dem Motto, was hat er sich denn da einfallen lassen? Was hat er sich denn da für einen Text ausgesucht? Ich muss euch ehrlich sagen, als mich Rolf Cyrus gefragt hat, ob ich in den Sommerferien einen Predigtdienst übernehme, habe ich zunächst mal freudig zugesagt und gesagt, ja, mache ich gerne. Es ist ja lange her. Ich habe mal nachgedacht, es ist etwa 8 Jahre her, dass ich in dieser Gemeinde das letzte Mal gepredigt habe. Und dachte, ja, das ist schön, weil bei zwei Pastoren kommt man ja sonst eigentlich, kommen Gäste ja nur ganz berufenderweise dazu zu predigen, aus der Gemeinde kaum jemand. Und dann habe ich mich eine Zeit lang so gefühlt, wie beim Gemeindejubiläum, als Super 2 da war. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Da trat dann plötzlich eine Hausfrau auf, die Gemeindemitglied, Gemeinderatsmitglied war und sagte, Unsere Pastoren und unser ganzer Gemeindevorstand ist am Sonntag auf einer Lustreise und ich darf die Predigt halten. Und jetzt kann ich endlich mal alles das sagen, was ich meine, was unser Pastor schon, wer weiß wie lange, sagen wollte, sich aber nie zu sagen getraut hat. Und als sie weiter darüber nachdachte, und wir alle, die dabei gesessen haben, haben gemerkt, wie lange es dauern kann, eine Gurke zu schälen, merkte die auf einmal, dass das, was man vorne von der Kanzel sagen möchte, vielleicht doch nicht immer so das ist, was bei denen, die da sitzen, gut ankommt. Und dann kam sie dann letztendlich auf die Idee und sagte, okay, also dann erzähle ich eine biblische Geschichte, und hat sich unglaublich verzettelt und hat dann David und Golgatha zusammengebracht und mit dem Pharao, der im Jordan einen über den Durst getrunken hat. So ähnlich habe ich mich dann auch gefühlt und gedacht, nee, das kannst du so nicht machen. Du predigst nicht einfach über einen Text, der dir so in den Sinn kommt, sondern ich habe mir den Text gar nicht selbst ausgesucht. Das ist der Text, der heute an diesem Sonntag in der sogenannten Perikopenordnung steht. Perikopenordnung, was ist das? Das ist das, was sich die evangelische Kirche als sonntägliche Lesungen und als sonntägliche Predigtexte sozusagen in einem Sechsjahresrhythmus gibt, damit man eben nicht immer wieder als Pastor in die Versuchung kommt, über seinen Lieblingstext oder über sein Lieblingsthema zu predigen, sondern es gibt eben eine festgelegte Reihenfolge in allen Kirchen, allen evangelischen Kirchen in Deutschland, die eben heute alle über diesen Text aus 1. Korinther predigen. Zugegeben, als ich mich dazu entschlossen hatte, habe ich und den Text gelesen habe, habe ich schwer geschluckt. Und ich war auch kurz davor, das wegzulegen und zu sagen, nee, machst du nicht, du predigst doch über deinen Lieblingstext. Aber ich habe dann die Herausforderung angenommen und ich muss euch sagen, es hat sich für mich gelohnt. Ob sich das für euch auch lohnen wird, das weiß ich noch nicht. Das könnt ihr mir nachher erzählen. Aber ich muss euch sagen, ich habe spannende Erfahrungen gemacht. Zum einen habe ich die Erfahrung gemacht, Olaf sagte ja gerade schon, einige sind aus dem Urlaub zurück, ich auch, seit letzten Sonntag. Ich habe den Text mit in den Urlaub genommen, weil ich dachte, da hast du Muße, darüber nachzudenken. Und das Erste, was ich getan habe, ist, ich habe diesen Text nicht nur als Text genommen, sondern ich habe ihn sozusagen im ganzen Zusammenhang gelesen. Das heißt, ich habe den ganzen ersten Brief des Paulus an die Korinther gelesen und manche Kapitel nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und ich muss euch sagen, das hat mir nochmal ganz anders die Augen aufgemacht über das, was Paulus den Korinthern schreibt. Und das Zweite, was ich erfahren habe, ist, dass ich Paulus intensiver kennengelernt habe. Normalerweise war Paulus für mich ja immer so der Dogmatiker, der Chefdenker, der Cheftheologe. Einer, der vor allen Dingen ein christliches Gedankengebäude entfaltet, fast philosophischer Art. Und eine erstaunliche Erkenntnis, die ich gehabt habe, ist, dass das gar nicht ist. Sondern, dass gerade im 1. Korintherbrief, vielleicht anders noch als im Römer- oder Galaterbrief, aber gerade im 1. Korintherbrief Paulus sehr praktisch schreibt. Deswegen habe ich auch dieses Thema gewählt. Glaube am Montag, ein Thema so alt wie die Bibel, weil genau darum geht es Paulus. Das ist keine Erfindung, die unser Gemeindebund vor 2 Jahren hatte, dass er sagte, wir müssen vielleicht mal das Thema machen, wie wird Glaube praktisch, sondern das hat Paulus damals schon den Korinthern geschrieben, gesagt, ihr könnt das Denken nicht vom Handeln trennen. Der 1. Korintherbrief, den der Paulus schreibt, ist wahrscheinlich sogar sein zweiter, weil er nimmt darauf in diesem Brief ja schon auf einen Brief Bezug, den er vor Zeiten geschrieben hat. Er ist vor allen Dingen ein Hirtenbrief, ein pastoraler Brief, ein Antwortbrief auf brennende Fragen der Gemeinde in Korinth, die dem Paulus zugetragen worden sind. Paulus fühlt sich für die Korinther verantwortlich. Zu dieser Gemeinde verbindet ihn ein ganz besonderes Verhältnis. Und das schreibt er auch in dem ersten Kapitel. Ich will das jetzt nicht vorlesen, sondern so ganz summarisch. Erstes Kapitel, er beginnt seinen Brief damit: Leute, ich bin glücklich, dass es euch gibt. Ich danke Gott jeden Tag dafür. Ich sehe, dass Gott euch reich gesegnet hat. Ich merke, dass bei euch alle Gnadengaben vorhanden sind, die man sich nur vorstellen kann. Und ich bin super stolz darauf, dass ihr euch auf dem richtigen Weg befindet. Paulus hatte eine ganz, ganz innige Beziehung zu dieser Gemeinde. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass er mehr als anderthalb Jahre in Korinth war, so lange wie in keiner anderen Stadt auf seinen Missionsreisen. Normalerweise war sein Missionsdienst verhältnismäßig kurz, wenige Tage oder Wochen. Aber gerade in Korinth hat er offensichtlich eine Gemeinde gefunden, wo er auch ein Stück weit zur Ruhe kommen konnte. Und hat, nachdem er sehr viele Menschen gefunden hat, die aus seinem eigenen Glaubensumfeld kamen, in der jüdischen Synagoge in Korinth, dann eben doch auch eine ganze Menge Griechen getroffen, die sich von der Botschaft des auferstandenen Jesus Christus haben so anstecken lassen, dass die Gemeinde in diesen anderthalb Jahren sehr stark gewachsen ist und Paulus wirklich gemerkt hat, da habe ich eine Gemeinde gefunden und Menschen gefunden, wo Gottes Geist unglaublich tief wirkt. Und nachdem er diese Gemeinde dann verlassen hat, sind verschiedene andere Prediger, verschiedene andere Gottesmänner gekommen und haben diese Gemeinde weiter befördert. Es ist namentlich erwähnt Apollos, es ist aber namentlich erwähnt auch Petrus oder Kephas. Ich weiß nicht, ob Petrus selber in Personam in Korinth war, aber zumindest waren viele Menschen aus dem näheren Umkreis des Petrus da, die die Gedanken des Petrus, der ja selber mit Jesus zusammen gelebt hat, an die Korinther weitergegeben hat. Es gibt engen Austausch, den Paulus mit den Korinthern gepflegt hat. Er hat seinen Mitarbeiter Timotheus dahin gesandt und er hat offensichtlich auch Besuch aus der Gemeinde in Korinth bekommen, je nachdem, wo er sich aufgehalten hat. Und diese Menschen tragen ihm jetzt Dinge zu, wo Paulus sagt, da muss ich jetzt mal ein paar Worte drüber verlieren. Da muss ich den Korinthern etwas sagen. Das Erste, was er ihnen sagt, es kommt überhaupt nicht darauf an, auf welchen Evangelisten, auf welchen Apostel ihr euch beruft. Weil alle Apostel, egal ob ich, Paulus, oder Apollos oder Petrus, sie alle haben nur das eine im Sinn und nur das eine Ziel, nämlich in euch Jesus Christus groß zu machen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welches Jesus Christus, schreibt er. Und das Zweite ist, dass er gerade der Gemeinde in Korinth im weiteren Verlauf des Briefes keine Theologie, keine Philosophie, kein Gedankengebäude beschreibt und aufzeigt, sondern ihnen aufzeigen möchte, wie Glaube praktisch im Alltag aussieht. Offensichtlich war das in dieser Gemeinde ein besonderes Problem, dass man nämlich auf der einen Seite sich in großartigen Gedankengebäuden erging und sich darauf zurückzog und sagte, ich denke doch das Richtige, also bin ich gerettet. Und Paulus sagt, da seht ihr einen großen Irrtum, weil euer Denken allein ist nicht maßgebend, sondern das Denken muss sich im Handeln widerspiegeln. Das Denken muss sich im Handeln widerspiegeln. Sicherlich gilt, dass ihr allein aus der Gnade Christi gerettet seid und dass es allein auf Christus ankommt, der euch frei macht. Es geht nicht darum, ein Gesetz zu erfüllen beim Tun. Aber es geht sicherlich darum, dass euer Handeln, euer Denken widerspiegeln muss. Ähnlich wie wir das aus der Geschichte von Jesus kennen, als er sagt, stellt euch vor, es ist ein Mann, der hat ganz, ganz viele Schulden. Und er wird von seinem Herrn zur Rechenschaft gezogen und er lässt ihn antreten und sagt, jetzt zahl mir meine Schulden zurück. Und es war die Zahl unermesslich viel. Heute wahrscheinlich in heutiger Währung umgerechnet mehrere Millionen Euro, die man mit seiner normalen Händearbeit nicht tilgen kann. Und dann fällt dieser Mann auf die Knie und sagt: Herr, ich kann das nicht zurückzahlen. Sei mir gnädig und sei meiner Familie gnädig. Und dann sagt der König: Weil ich gnädig bin und weil ich dein Elend sehe, erlasse ich dir die Schulden. Und kaum geht der raus, trifft er einen Mitarbeiter, der ihm wenige hundert Euro schuldet, packt ihm am Schlafittchen und sagt: Und jetzt zahl mir das zurück, und zwar sofort. Und als der vor ihm auf die Knie fällt und sagt: Ich kann das nicht zurückzahlen, da sagt er: Dann lasse ich dich jetzt in den Schuldturm werfen und du kommst erst wieder frei, wenn deine Familie alles bis auf Heller und Pfennig bezahlt hat. Und als der König das hört, lässt er ihn wiederkommen und sagt: Hab ich dir nicht alles erlassen? Habe ich dir nicht diesen Riesenberg, diese Millionen erlassen? Und du schaffst es nicht, dem anderen jetzt seine paar Kröten zu stunden? Also werde ich auch dich so behandeln, wie du ihn behandelt hast, nämlich dich in den Schuldturm werfen und erst dann rauslassen, wenn du die Millionen bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Genau auf dieses Gleichnis bezieht sich Paulus, wenn er sagt: Wir müssen nicht handeln, weil wir ein Gesetz erfüllen, um gerecht zu werden, sondern unser Glaube zeigt sich im Alltag, weil wir etwas zurückgeben wollen von dem, was wir von Christus empfangen haben. Unser Glaube muss sich im Alltag zeigen, weil wir etwas zurückgeben wollen von der unendlichen Gnade, die in unserem Leben deutlich geworden ist. Deshalb der erste Punkt: Wir predigen mit unseren Händen, wir predigen mit unserem Handeln. Und alles das, was Paulus in diesem Korintherbrief beschreibt und alles, was er da behandelt, geht um praktische Lebenshilfe, wie Christen miteinander in der Gemeinde umgehen. Insofern ist das ein Brief an uns, den wir durchaus als Ganzes mal lesen sollten. Also wie gesagt, mir hat das einige innere Augen geöffnet und es ist interessant, das nicht nur häppchenweise zu lesen, sondern mal als Ganzes. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass wir uns immer klar machen müssen, dass wir in unserem Verhalten, in unserem Umgang miteinander von anderen gesehen werden. Wir leben nicht auf einer Insel, sondern die Menschen um uns herum sehen uns. Sie sehen, wie wir uns ihnen gegenüber, aber auch, wie wir uns untereinander verhalten. Und dieser Korintherbrief ist ein Antwortbrief auf Fragen. Diese Frage: Darf ein Christ? ... ist so alt wie die Bibel. Ich kann mich an die Gemeindefreizeit erinnern. Wir hatten da ein Samstagmorgenseminar, wo genau das Thema war. Und ich kann mich daran erinnern, jetzt muss ich die Sitzordnung, die ihr habt in den Ferien jetzt geändert, ne? Sonst saßen die Jugendlichen immer da. Die Jugendlichen sitzen ja heute da. Also ich kann mich erinnern, nach diesem Seminar kamen einige auf mich zu und andere, die in anderen Seminaren gesessen haben, und sagten: Hör mal, wir haben das und das und das. Darf ein Christ in den Puff gehen? Ja, ich weiß noch, dass wir dann eine ganze Zeit über verschiedene Fragen, was ein Christ darf und was er nicht darf, diskutiert haben. Und ich weiß auch, dass ich dann irgendwann gesagt habe: Ich glaube, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo ein Christ nicht hingehen darf. Entscheidend ist aber, mit welcher Motivation er dahin geht. Und Paulus unterscheidet genau das. Er bespricht im ersten Korintherbrief das Verhalten der Christen untereinander und sagt: Wenn ihr doch alle gerettet seid und wenn ihr alle den Heiligen Geist habt, und ich weiß, dass ihr ihn habt, weil ich war dabei, als er auf euch ausgegossen worden ist, dann könnt ihr doch nicht mehr so und so und mit euch umgehen. Aber wenn ihr mit Menschen umgeht, die nichts von Gott wissen wollen, dann solltet ihr Zeugnis geben. Wenn ihr nur noch mit Geheiligten umgehen wollt, dann müsstet ihr aus dieser Welt verschwinden, weil die meisten Menschen wollen mit Gott nichts zu tun haben. Das war damals so und das ist heute so. Aber diesen Menschen sollen wir nachgehen und sollen wir die Liebe Gottes zeigen, sollen wir die Liebe Gottes vorleben. Und er meint damit eben keine geheuchelten Aktionen, wie man das manchmal in Filmen sehen kann aus den 20er Jahren, wo ein moralischer Zirkel sich zusammensetzt, um zu sagen, was man alles nicht machen darf. Und die lesen dann also Bücher, die sie möglichst auf den Index stellen wollen, aber nicht, weil sie Menschen helfen wollen, sondern weil sie ein Ventil suchen, um genau diese Bücher lesen zu dürfen. Wenn wir an das 6. Kapitel des Korintherbriefes kommen und unser Predigttext beginnt ja mit dem Vers 9. Habt ihr etwas schon wieder vergessen, dass Menschen, die andere übervorteilen und berauben, das Reich Gottes nicht erben werden? Dann können wir diesen Vers eigentlich nur verstehen, wenn wir die Verse 1 bis 8 lesen. In den Versen 1 bis 8 geht es nämlich um praktische Handlungen, nämlich um Gerichtsprozesse, die Gemeindemitglieder gegen andere Gemeindemitglieder anstrengen, um zu ihrem Recht zu kommen. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass das Gericht in der Antike mit dem deutschen preußischen Beamtenstaat überhaupt nichts zu tun hatte. Unsere Gerichte bestehen ja heute auf einer gewissen Unabhängigkeit, sowohl von Politik als auch von Wirtschaft. Sie sind ja die dritte Macht im Staat. Das war in der Antike lange nicht so. Da hatten die Richter eine ganze Menge eigener Interessen. Und vor allen Dingen, wenn es also um Eigentumsfragen ging, dann konnten bestimmte Handsalbungen dann schon mal das Urteil etwas günstiger ausfallen lassen, so dass jemand tatsächlich, obwohl er im Recht war, das Recht nicht zugesprochen bekommen hat. Und das meint Paulus damit, wenn er sagt, habt ihr schon wieder vergessen, dass Menschen, die andere übervorteilen, also die zu Gericht gehen, den Richter bestechen, damit sie an des anderen Eigentum kommen, das Reich Gottes nicht erben werden. Ihr könnt so doch nicht in der Gemeinde miteinander umgehen. Und dann setzt er noch einen drauf. Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das ist ein ziemlicher Katalog. Ich gehe mal davon aus, dieser Katalog ist nicht abschließend und vor allen Dingen spiegelt sich in diesem Katalog von illustren Berufsbezeichnungen eher auch da ein Stück weit der Zeitgeist. Wir müssten diesen Katalog heute vielleicht anders fassen. Ein kleiner Satz ist für mich sehr entscheidend geworden, der heißt nämlich, irrt euch nicht. In einer anderen Übersetzung fand ich die Formulierung, macht euch nichts vor. Macht euch nichts vor. Heißt, unterliegt keiner Selbsttäuschung. Wir glauben uns die Dinge manchmal schön. Es wäre doch manchmal so einfach, einen kleinen Haken an der richtigen Stelle, ein kleines Zugreifen im Selbstbedienungsladen, ein kleines Gerücht am Arbeitsplatz. Vor einigen Wochen hat unsere Theatergruppe uns eine Szene vorgespielt, wo jemand den Klausurtext als Hausaufgabe ausgehändigt bekommt und drauf guckt und sagt, oh, das ist eigentlich die Arbeit, die ich morgen bearbeiten soll. ich glaube, ich gebe den lieber zurück. Er hätte ihn auch behalten können und wahrscheinlich wäre die Klausur deutlich besser ausgefallen. Wir sollen keiner Selbsttäuschung unterliegen. Gott sieht unser Handeln und wie Christus gesagt hat, nach den Maßstäben, nach denen ihr beurteilt, werdet auch ihr beurteilt werden, führt uns darum zurück, dass wir verantwortlich sind für das, was wir tun. Wir sind sicherlich verantwortlich für das, was wir glauben und was wir denken, aber wir sind auch verantwortlich für das, was wir tun. Wie gesagt, dieser Katalog ist in seine Zeit hineingesprochen. Auffällig ist, dass da viel um Sex gesprochen wird. Da kommen wir nachher nochmal ausführlicher drauf zurück. Wir würden den Katalog heute wahrscheinlich ein bisschen anders fassen. Götzendienst spielt keine Rolle. Zumindest nicht in unserer Kultur. In Kulturen, die unsere Missionare besuchen, die das erste Mal mit der Botschaft Jesu in Kontakt kommen, da sieht das wahrscheinlich anders aus. In späteren Zeiten hätte man vielleicht noch den Sklavenjäger dazugenommen. Oder im 19. Jahrhundert, vielleicht auch im 20. oder 21., den Ausbeuter. In unserer industriell wirtschaftlich geprägten Welt ist das ja auch leicht, meinen eigenen Reichtum auf den Knochen anderer zu erwirtschaften. Und wenn wir manche Geschichten hören von frommen Fabrikanten in Barmen des 19. Jahrhunderts, wie menschenunwürdig die ihre Fabrikarbeiter gehalten haben, dann kommen einem schon manchmal nachdenkliche Gedanken, wenn man diesen Text liest. Einen Begriff möchte ich noch herausgreifen, das ist der Lästerer. Das ist ja ein Begriff, mit dem wir heute so wenig anfangen können. Auch da habe ich in einer neuen Übertragung eine interessante Ausdeutung gefunden. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt nämlich jemanden, der Verleumdungen verbreitet. Das wiederum kann ich besser verstehen. Vielleicht wird auch jemand, der unredlich Doktortitel erschleicht, nicht das Reich Gottes bekommen. Das Handeln unter Christen muss christlichen Maßstäben entsprechen. Und wir sollten dabei immer beachten, wir werden sehr wohl wahrgenommen. Nicht nur untereinander, sondern auch am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Unsere Nachbarn und Freunde sprechen uns vielleicht nicht jedes Mal drauf an, aber sie nehmen uns wahr. Glaube spiegelt sich im konkreten Verhalten wider. Und wo er das nicht tut, ist Gottes Reich in Gefahr, weil wir unserem Auftrag, Zeuge seiner Herrlichkeit zu sein, nicht nachkommen. Der zweite Gedanke, den ich aus diesem Text entnommen habe, den habe ich überschrieben: keine Einbahnstraße zum Himmel. Keine Einbahnstraße zum Himmel. Was ist eine Einbahnstraße? Eine Einbahnstraße ist ein Schild, zunächst mal gekennzeichnet durch ein Schild. Da fahre ich rein und dann weiß ich, ich brauche nicht mehr umkehren. Ich darf gar nicht umkehren, sondern ich fahre geradeaus und komme hoffentlich an mein Ziel. So haben auch damals viele Menschen gedacht. Nämlich, ich habe das Gesetz, das mir deutlich vorschreibt, wie ich mich zu verhalten habe. Und wir alle wissen, dass im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte zu den 10 Geboten des Mose über 300 zusätzliche Ausführungsbestimmungen dazugekommen sind, bis hin dazu, dass man tatsächlich geregelt hat, dass man am Sabbat kein Feuer entfachen darf. Das steht in den 10 Geboten nicht, aber es steht in der Tora, in der Auslegung dazu. Manchmal fühle ich mich im mosaischen Gesetz, ist super, die haben 300. Wenn ich unser bürgerliches Gesetzbuch angucke und die ganzen Ausführungsparagraphen dazu und dass ein ganzer Berufsstand ziemlich gut davon lebt, wie diese einzelnen Gesetze auszulegen sind, dann wissen wir, das Gesetz führt uns eigentlich nicht wirklich weiter. Keine Einbahnstraße zum Himmel. Das Gesetz ist keine, oder das Gesetz ist eine Einbahnstraße, aber, und das macht Paulus aufgrund der Botschaft, aufgrund des Evangeliums, das Jesus Christus in diese Welt getragen hat, diese Einbahnstraße ist eine Sackgasse. Dieses Gesetz ist eine Sackgasse. Es gibt keinen Weg, den wir selber einschlagen können, um gerettet zu werden, sondern, und das macht Paulus im Vers 11 deutlich, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Keine Verfehlung, keine Lebensbiografie ist so negativ, ist so falsch geleitet gewesen, als dass sie nicht verändert werden kann, als dass sie nicht geheilt werden kann, ja, geheiligt werden kann. Im ersten Johannesbrief lesen wir, so wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Deswegen, unser Verhalten ist nicht Gesetzeserfüllung, sondern Dankbarkeit. Das ist Gottes Angebot an uns. Wir können uns heute durch Gottes Geist ansprechen und verändern lassen. Paulus hat das am eigenen Leib erfahren. Paulus war ja aus gutem Haus, wir würden sagen, wohl situiert. Er war römischer Vollbürger, was für einen Juden schon etwas ganz Besonderes war, dass man überhaupt diesen Stand haben konnte. Paulus war richtig gebildet. Er war Schüler des damals wohl berühmtesten Rabbi Gamaliel. Paulus gehörte einer privilegierten Gruppe, nämlich der Gruppe der Pharisäer, an. Das war damals die bevorzugte Klasse, die mit Führungsanspruch. Paulus hat diesen Glauben, von dem er völlig überzeugt war, dass er gerecht und richtig ist. Er hatte klare geistliche Standpunkte und Prinzipien und hat sich sogar als Saubermann betätigt. Er war Inquisitor mit weitreichenden Vollmachten. Er war Augenzeuge bei der Steinigung des Stephanus. Wahrscheinlich ist das der Paulus, von dem in der Apostelgeschichte steht, dass er auf die Kleider aufgepasst hat. Und er war unterwegs nach Damaskus, um wieder mal eine von diesen abweichlerischen Christengemeinden zur Raison zu bringen und auf die richtige Seite zu bringen. Er war überzeugt, dass er einer guten Sache dient. Und dann begegnet er Christus. Auf eine Art und Weise, die sicherlich einmalig in der Geschichte der Christenheit ist. Er ist auf der Straße, sieht ein helles Licht, wird geblendet und stürzt zu Boden und hört eine Stimme, die zu ihm sagt: Paulus, Saul, was verfolgst du mich? Seine Diener, er war ja nicht alleine unterwegs, er hatte ja eine ganze Menge Schergen dabei, hören zwar eine Stimme, aber sie verstehen sie nicht. Und als Saulus nachfragt: Herr, wer bist du? Sagt ihm diese Stimme: Ich bin Christus, den du verfolgst. Stehe auf, gehe in die Stadt und warte auf das, was ich dir sagen werde. Und als er dann aufsteht, muss er feststellen, dass er nichts mehr sehen kann, dass er erblindet ist. Eine dramatische Wendung in seinem Leben. dass er mit Blindheit geschlagen ist. Man kann das auch im übertragenen Sinne sehen. Ihm ist da aufgegangen, alles das, woran ich bisher geglaubt habe, wo ich mein Leben dran festgemacht habe, die gute Sache, von der ich überzeugt war, ist im Angesicht Christi Blindheit gewesen. Dieses Erlebnis bewirkt bei Paulus eine radikale Umkehr. Wir nennen das heute auch Bekehrung. Nämlich Bekehrung weg von einem toten Gesetz hin zu dem Suchen der Begegnung des lebendigen und auferstandenen Christus. Und Paulus sagt, viele von euch haben diese Bekehrung, wenn auch nicht so dramatisch, erlebt. Ihr seid mit dem Heiligen Geist getauft worden. Ihr habt Christus wirklich erkannt und in euch aufgenommen. Und jetzt wollt ihr handeln, als gäbe es dieses alles nicht? Wir haben auch in der nachfolgenden Zeit viele Zeugnisse von dramatischen Bekehrungserlebnissen. Ich weiß nicht, wer von euch das Lied Amazing Grace kennt. Wahrscheinlich die meisten. Amazing Grace. Unfassbare, unglaubliche Gnade. Derjenige, der dieses Lied geschrieben hat, war Kapitän eines Sklavenschiffes, der in einem Unwetter Christus begegnet ist, der ihn gerettet hat aus diesem Unwetter und der danach, auch wenn er dann weiterhin noch in der Seefahrt auch tätig war, aber im Laufe seines Lebens immer mehr sich diesem Christus geöffnet hat, bis er am Ende den Sklavenhandel sein gelassen hat und Pastor geworden ist und dieses Lied gedichtet hat und auf seine politischen Betreibungen hin der Sklavenhandel dann einige Jahre später tatsächlich in England abgeschafft worden ist. John Newton. Ich habe nochmal nachgelesen die Biografie von Joe Scharwächter. Joe Scharwächter war Zuhälter, Schläger, Raufbold, hat mehrere Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht und ist heute Pastor bei der Heilsarmee. Nicht immer geht die Begegnung mit Christus in solchen Extremen um, aber auch das ist möglich. Aber immer, wenn wir Christus begegnen, machen wir Erfahrungen mit seiner verändernden Kraft. Und wenn ich so durch die Reihen gucke, dann sehe ich viele, auf denen Gesichtern die Fröhlichkeit Gottes steht, weil sie genau das erfahren haben. Christus hat mich verändert. Auch wenn ich nicht auf eine Karriere als Räuber, Dieb oder Alkoholiker zurückblicken kann. Ihr müsst euch deswegen nicht grämen oder schämen. Eure Bekehrung ist deswegen nicht weniger wichtig und weniger wertvoll. Wir haben heute die Chance, umzukehren von übler Nachrede, umzukehren von Ausbeutung und Übervorteilung. Wir können jedes Mal wählen, ob wir kleine Notlügen zulassen, um besser dazustehen oder nicht. Wir können umkehren von Steuertricks, Abschreiben und Prüfungsbetrug. Wir können umkehren von Gewalttätigkeit in der Familie. Und ich möchte euch bitten, erzählt euch doch von dem, wie ihr Jesus kennengelernt habt, was er bei euch bewirkt hat und noch bewirkt. Nutzt doch die Möglichkeiten, die wir als Gemeinde haben, intensiv darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist sicherlich am Sonntagmorgen etwas schwierig, aber in unseren Hauskreisen kann man das machen. Da kommen spannende Geschichten zu tragen. Oder laden wir uns doch gegenseitig ein. Einfach mal so, nur um mal zu hören, hör mal, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass du dein Leben Jesus übergeben hast. Das lebendige Zeugnis des Heiligen Geistes, das wir uns gegenseitig geben können, ist ein erstaunlicher Kraftquell. Jetzt komme ich langsam ins Schwitzen. Den dritten Teil habe ich überschrieben: Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Vielleicht ein bisschen provokant. Dieser Spruch war ja das Lebensmotto einer ganzen Generation. Und, da muss ich hingucken heute. Das war vor allen Dingen das Lebensmotto einer Generation von Jugendlichen, die heute alle graue Haare haben. Das war in den 50er, 60er Jahren, also selbst noch vor meiner Zeit, und für viele, auch für meine Kinder, bin ich ja schon ein alter Mann. Ja, vielen Dank. Ich weiß, ich bin in guter Gesellschaft hier. Das Lebensmotto einer ganzen Generation, die endlich die Fesseln des Spießbürgertums hinter sich lassen wollte. Dahinter stand: Wir haben super viele Möglichkeiten, wir wollen sie auch nutzen. Weil wir haben technischen Fortschritt, der so noch nie da gewesen ist. Und wenn wir über den technischen Fortschritt der 60er Jahre heute zurückgucken, dann können wir den nur belächeln. Weil Facebook und Handy, das war allenfalls eine Utopie. Ja. Es gab auch einen medizinischen Fortschritt. Der größte medizinische Fortschritt dieser Generation war wahrscheinlich die Antibabypille, die gesagt hat, deswegen auch Sex, ohne dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, ob vielleicht was doch schiefgegangen ist. Wir können uns vor den Folgen schützen, also rein ins Vergnügen. Und es gibt auch einen gesellschaftlichen Fortschritt. Hier in Deutschland besonders dramatisch, besonders stark durch die außerparlamentarische Opposition in den 60er Jahren, durch die Studentenrevolten. Wir können uns das heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das Deutschland in den 40er und 50er Jahren ausgesehen hat. Dass da Jugendliche rebelliert haben gegen verkrustete Strukturen, gegen eine Gesellschaft, die vor allen Dingen mit Repression, mit Autorität und nur nebenbei. In den Schulen gab es damals tatsächlich noch die Möglichkeit, Kinder zu schlagen. Nicht nur mit der Hand und nicht nur Klaps auf den Hinterkopf, sondern auch noch mit dem Stock. Diese Generation hat gesagt, von diesen Fesseln können und wollen wir uns frei machen. Und sie stehen damit offensichtlich in einer 2000 Jahre alten Tradition. Dieser unbändige Wille nach Freiheit, den kannten auch die Korinther. Den kannten auch die Galater. Den kannten auch die Römer. Den kannte die gesamte antike Welt. Und Paulus war sogar einer derjenigen, der das befördert hat. Eben, er sagte, nicht mehr das Gesetz führt uns. Weil das Gesetz ist eine Einbahnstraße und letztendlich eine Sackgasse. Er schreibt im Römer 8, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Gemeint war damit das jüdische, mosaische Gesetz mit all seinen engen Auslegungen. Oder den Galatern schreibt er: Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Offensichtlich haben die Korinther das etwas verkürzt dargestellt, indem sie gesagt haben: Super, alles ist mir erlaubt. Alles ist mir erlaubt, in der Kürze liegt die Würze, aber häufig auch eine Verfälschung. Denn Paulus schreibt in Römer 8 weiter: So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Also, ich kann das Gesetz nicht einfach beiseite rücken und dann sagen, alles wird gut. Nicht der Mensch ist von sich aus gut, sondern der Mensch braucht die liebevolle Hinwendung und die Anbindung an Gottes Geist, um gut zu sein. Oder im Galaterbrief im gleichen Vers: Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen, allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Das Gesetz kann weg, aber an seine Stelle muss etwas anderes treten, damit mein Leben Gott wohlgefällig ist, nämlich die Durchdringung mit seinem Geist und mit seiner Liebe. Paulus schreibt also auch den Korinthern ganz pragmatisch: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Alles ist dir erlaubt, aber nicht alles hilft dir und anderen. Alles ist dir erlaubt, aber lass dich nicht beherrschen. Er stellt nicht unsere Freiheit in Frage, sondern er stellt sie in unsere Verantwortung. Wir dürfen unsere Freiheit nicht missbrauchen. Unsere Freiheit, meine persönliche Freiheit, endet da, wo ich meine Mitmenschen in ihrer Freiheit einschränke. Meine Freiheit endet da, wo ich mich selbst in neue Abhängigkeiten bringe. Also, darf ein Christ rauchen? Ja, wenn er andere nicht zwingt, mitzurauchen. Darf er rauchen? Ja, wenn er selbst entscheidet, ob er sich die nächste Zigarette genussvoll ansteckt und nicht, weil sein nikotinsüchtiger Körper sonst zu zittern anfängt. Wir stehen jetzt vor einem Problem. Die Medizin hat herausgefunden, dass man grundsätzlich nach allem süchtig werden kann. Nikotin, Alkohol, aber auch Essen, Geld, Erfolg, Macht, Sex. Unser Gehirn ist so geschaffen. Es gibt da bestimmte Funktionen, die das begünstigen. Das mag im Überlebenskampf unserer menschlichen Spezies als Ganzes mitunter Sinn machen und in früheren Zeiten vielleicht noch mehr Sinn gemacht haben. Aber Sucht bedeutet für jeden Einzelnen immer Gefahr. Gefahr, deine eigene Würde zu verlieren. Wir kennen das aus Filmen oder Dokumentationen: Drogensüchtige vor dem nächsten Schuss mit all dem, was dazugehört. Das ist kein menschenwürdiges Leben mehr. Da schaffe ich Abhängigkeiten von etwas ganz anderem. Sucht bedeutet aber auch immer die Gefahr, Menschen in meiner Umgebung in Konflikte zu stürzen. Wie viele Familien sind schon am Alkoholproblem eines Mitgliedes zerbrochen? Wir dürfen alle Gaben Gottes in Anspruch nehmen, aber wir sollen uns nicht von ihnen abhängig machen. Unser Wert als Mensch gründet sich nicht auf unsere Macht, nicht aus unserem Geld, sondern weil wir geliebt sind von Gott. Und unseren Einfluss sollen wir auf andere Menschen nicht dazu nutzen, sie zu beherrschen, sondern um ihnen den Weg zum Reich Gottes zu zeigen. Wenn Macht zur Sucht wird, wirst du nicht mehr vom Geist Gottes, sondern von deinen eigenen Wünschen beherrscht. Kommen wir also noch zum Sex. Hier zeigte sich für Paulus besonders stark die Diskrepanz zwischen Handeln und Denken. Und nicht erst seit der sexuellen Revolution der 60er Jahre ist das Thema öffentlich, offensichtlich schon vor 2000 Jahren. Interessant ist, dass Paulus den Sex zusammen nennt mit dem Tempel. Er sagt, dein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes, also missbrauche ihn nicht, indem du dich mit Menschen einlässt, die deinem Körper nicht gut tun. Möglicherweise ist gerade diese Stelle häufig auch missverständlich ausgelegt worden und vielleicht gerade liegt in dieser Stelle der Grund, warum Christen als lust- und sexfeindlich gelten. Weil für viele Tempel und Sex unvereinbare Gegensätze sind. Das steht aber gar nicht da. Paulus will hier nur ganz klar die Grenzen sexueller Begehrlichkeit aufzeigen. Auch hier gilt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich. Alles ist erlaubt, aber lass dich von nichts beherrschen. Und dabei hat Paulus sicherlich nicht nur die Männer im Blick, die zugegebenermaßen auf diesem Gebiet weitaus anfälliger sind als die Frauen. Denn direkt im Anschluss an unseren Text, also wirklich im nächsten Vers, da beginnt nämlich das 7. Kapitel, widmet sich Paulus ausgiebig der Frage des sexuellen Umgangs unter Ehepartnern. Tut mir leid für die, die nicht in einer ehelichen Beziehung leben. Sex war vor 2000 Jahren nur in diesem Umfeld denkbar. Freie Liebe oder eingetragene Lebenspartnerschaften gab es nicht. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, sondern viel wichtiger erscheint mir, was Paulus dazu sagt, nämlich, dass wenn zwei Menschen sich lieben und einander begegnen, dann haben sie auch körperlichen Anspruch aneinander und aufeinander. Und er stellt ganz klar, mein Leib gehört nicht mir allein. Keiner soll, ja darf sich dem anderen entziehen, schon gar nicht, um Macht über ihn auszuüben. Eben damit die Macht der Hormone nicht die Oberhand gewinnt und sich dann der andere Ventile außerhalb der Beziehung sucht. Mann und Frau sind von Gott füreinander gemacht, auch für die körperliche Liebe, und es soll ein beglückendes Erlebnis sein. Auch im ehelichen Zusammenkommen sind unsere Körper Tempel des Heiligen Geistes, weil es Gottes Geist ist, der Eheleute zusammenbringt. Schwierigkeiten im Bett sind oftmals nicht Ursache, sondern Symptom einer Störung in der Partnerschaft. Spätestens dann solltet ihr anfangen, über eure Beziehung zu sprechen. Offen und über alles. Und vor allen Dingen, redet so lange, bis alles geklärt ist. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, weil ihr immer wieder in die gleichen Muster von Angriff und Verteidigung, von Beleidigtsein und Eingeschnapptsein fallt, dann sucht euch Hilfe. Es gibt bei uns in der Gemeinde Menschen, die euch dabei begleiten können. Vielleicht, und es muss ja nicht schon gleich immer etwas vorgefallen sein, besucht ihr auch einfach mal so einen Ehekurs. Wunderbar, 7 Abende Zeit zum Gespräch mit meiner geliebten Partnerin oder meinem geliebten Partner. Gutes Essen, das kann frischen Wind in eure Beziehung bringen. Der Körper ist Gott wichtig. Und so, wie unser Verhalten im Alltag wahrgenommen wird, so ist auch der Umgang mit unserem Körper ein wichtiges Zeichen. Ein super radikales Bild. Mein Körper, ein Tempel. Das Bild verstanden auch die Korinther. Wir sollten uns das einmal ganz klar machen. So wie es unterschiedliche Tempelbauten gibt, große, kleine, welche mit hohen Säulen, welche mit kurzen Pfeilern, so unterschiedliche Körper gibt es auch. Aber allen Tempeln ist eines gemeinsam. Sie werden mit großer Ehrfurcht behandelt und sorgfältig herausgeputzt. Unser Körper kommt, laut Paulus, eine zentrale Bedeutung zu. Machen wir uns das mal klar, jedes Mal, wenn wir in den Spiegel gucken. Vielleicht wäre das mal eine geistliche Übung für die nächste Woche. Stelle dich vor deinen Spiegel. Suche nicht die Falten. ärgere dich nicht über die Zunahme des Hüftgoldes oder ob der Busen zu klein oder zu groß ist. Nein, sage, danke, Herr, dass du mich so und wunderbar gemacht hast, dass ich dein Tempel sein darf, in dem dein Heiliger Geist wohnt. Lass meinen Körper sich dieses Privilegs würdig erweisen. Und ganz wichtig, lass den Tempelbesitzer an dir wirken. Gott macht es uns nicht einfach, indem er uns einen Reisebegleiter, einen Bädeker an die Hand gibt, der uns zum Himmel führt, sondern er fordert von uns Entscheidungen. Jeden Tag, jede Stunde, bei allem, was wir tun, können wir uns für oder gegen ein Leben mit ihm entscheiden. What would Jesus do? War so eine Aktion in den letzten Jahren. Was würde Jesus tun, wenn er jetzt an meiner Stelle steht? Eine ziemlich hypothetische Frage, denn auch Jesus hat uns eben keinen Gesetzeskatalog hinterlassen, den wir erfüllen müssen. Und wenn wir die Evangelien in der Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass er sich in vielen Situationen überraschend anders verhalten hat, als es sogar seine Jünger, also die Menschen, die am dichtesten an ihm dran waren, sich das gedacht hatten. Machen wir es uns also nicht zu einfach. Werden wir kreativ. Verhalten wir uns so, dass unser Gegenüber ins Staunen kommt. Aber ist das nicht viel spannender als ein Leben in festgelegten, vorhersehbaren Bahnen? Du kannst dich, ja, du musst dich entscheiden. Amen.
Wir wollen jetzt eine Zeit zusammen haben, in der wir Musik machen, in der wir Lieder singen wollen. Ihr dürft dazu sitzen bleiben und euch Gedanken machen über diese vielfältigen Aspekte, die Thomas uns gerade genannt hat. Ihr könnt auch aufstehen und mitsingen und einfach das genießen. Fühlt euch frei und genau, wir begleiten euch dadurch.
Thank you.
die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Und auch wenn es Nacht wird, sing ich her zu dir, denn du bist so gut zu mir und du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Herr, deine Liebe macht mich reich, denn sie hört niemals auf. Wer ist dir gleich? Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr. Vor deinem Thron tanze ich nun. Dir gehört, was ich bin und all mein Tun. Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr. Und auch wenn es Nacht wird, sing ich her zu dir, denn du bist so gut zu mir. Und du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Nur dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Herr, deine Liebe macht mich reich, denn sie hört niemals auf. Wer ist dir gleich? Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr. Vor deinem Thron tanze ich nun. Dir gehört, was ich bin und all mein Tun. Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag, bist du treu, Herr, unerschütterlich hält deine Treue mich, du bleibst mir treu. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag, bist du treu, Herr, unerschütterlich hält deine Treue. deine Treue mich. Du bleibst mir treu, Herr. An jedem neuen Tag, du bist treu, Herr. Auch wenn ich versag, bist du treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue mich. Du bleibst mir treu.
Wir wollen jetzt noch zusammen beten. Ihr dürft also gerne stehen bleiben. Also wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich werde die Gebetsgemeinschaft abschließen. Und jeder, der jetzt noch was sagen möchte, der Gott danken möchte für seine Liebe, dem vielleicht was wichtig geworden ist in dieser Predigt, was er jetzt mitnimmt, worüber er auch mit Gott sprechen möchte, der ist herzlich eingeladen dazu. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass wir nicht unter dem Gesetz stehen, sondern dass wir unter deiner Liebe stehen. Du hast uns Regeln, Gesetze gegeben als Hilfe, vielleicht als Orientierung. Du hast uns aber auch einen freien Willen gegeben, mit dem wir entscheiden können. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns die richtige Entscheidung schenkst. Dass wir das tun, was gut für uns ist, was dich verherrlicht und was deine Liebe an uns widerspiegelt. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Noch einige Informationen aus dem Gemeindeleben. Es gibt zwei wichtige Zettel. Das eine ist das Gottesdienstmanuskript, da gibt es auf der Rückseite sämtliche Informationen und es gibt den neuen Gemeindebrief. Viele der Dinge, die auf dem Gottesdienstmanuskript aufgeschrieben sind, finden im Gemeindebrief eine etwas ausführlichere Erläuterung. Ich sage nur einige. Bethanien Mobil sucht neue Räume. Bethanien Mobil vergrößert sich. Wo ist er? Am 20. August beginnt ein Gebetsseminar. Arne hatte das auch schon gesagt. Es findet morgens statt. Montags morgens 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Weitere Informationen auch hier im Gemeindebrief. Dann am 11. August, ich sage das jetzt auch nochmal, weil ich sehe euch beide da gerade. Annika und Christoph, vielleicht steht ihr mal kurz auf. Ihr werdet heiraten. Und die Gemeinde ist natürlich... Die Gemeinde ist natürlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Ich darf das so sagen, das ist auch richtig. Im Anschluss ist das Café 7 auch wieder geöffnet und es gibt heute ein gemeinsames Mittagessen. Und zwar hat die persische Gemeinde für uns gekocht. Das wurde in der Vergangenheit auch schon öfters angekündigt. Auch solche, die sich vielleicht jetzt nicht angemeldet haben, sind herzlich eingeladen, hier zu bleiben. Die Sonne scheint auch wieder. Wer noch ein bisschen mithelfen möchte, aufbauen, der kann sich dann bei Jürgen Hedfeld im Anschluss an den Gottesdienst melden, also noch ein paar Tische zu stellen, ein paar Stühle zu schieben.
Kannst du das korrigieren?
Bitte.
Dass die Bergische Gemeinde für sich etwas macht und dass alle die eingeladen sind, die das mitgebracht haben, das ihre erzählen.
Genau. Und es wird so viel über sein für die, die sich jetzt spontan dazu entschließen, oder? Genau. Gut. Dann haben wir diesen Informationsblock auch. Gibt es die Möglichkeit, im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne für sich beten zu lassen? Oder sind auch Mitarbeiter da? Also wer vielleicht das eine oder andere, was er gehört hat, in der Predigt noch vertiefen möchte oder das, was Thomas gesagt hat, sprecht doch mal darüber. Wenn ihr eine Vertrauensperson sucht, dann gibt es die Gelegenheit, hier im Anschluss an den Gottesdienst darüber zu sprechen mit jemandem, der einem zuhört und der auch für einen betet. Ich bitte Sie jetzt, zum Segen aufzustehen. Den Text des Segens habe ich auch aus dem 1. Korintherbrief ausgesucht. Und da schreibt Paulus: Es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und ein fröhliches Mittagessen.